Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Queer as Berlin. Der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Heute geht es nach Hamburg, aber auch nach Berlin, genau genommen in beide Städte. Denn heute wollen wir über zwei wunderbare Stadtführer sprechen, die im Emons Verlag erschienen sind. Und die heißen 111 Orte, die man in 111 queere Orte, ganz genau genommen, genau, die man in Hamburg gesehen haben muss. Und eben auch 111 queere Orte, die man in Berlin gesehen haben muss. Und in beiden Büchern geht es querbeet durch die beiden Städte, vom Abatum-Kino bis zu den Drei Sternen Tanztee und in Berlin vom Alaska bis zu den York-Kinos. Also einmal quer durchs Alphabet sozusagen. Es gibt viel zu besprechen und zu entdecken und das wollen wir tun mit einem der Autoren der beiden Bücher, Christopher Ferner. Hallo Christopher.
Hallo.
Jetzt erstmal zu dir. Du bist freier Journalist. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, diese beiden sehr schönen Bücher, da kommen wir jetzt ja noch zu schreiben?
Genau. Also ich habe das Buch gemeinsam mit meinem Partner Steven Meyer geschrieben. Wir sind beide freischaffende Journalisten. Er eher im Videobereich. Ich schreibe. Die Idee zu dem Buch kam von ihm. Also es gibt bereits diese Reihe 111 Orte in so und so. Also 111 Orte in New York, 111 Orte in Sofia, aber auch 111 Orte in Hannover, Hildesheim, was auch immer. Aber es gab eben keine 111 queere Orte in Berlin oder in Hamburg. Und mein Partner hatte dem Verlag dann einfach vorgeschlagen, hey, das gibt's bei euch noch nicht. Hättet ihr nicht Lust, das gemeinsam mit uns umzusetzen? Die fanden die Idee cool. Und dann hat er mich gefragt, ob ich daran mitwirken will. Ich fand die Idee auch cool. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht.
Ich habe dann so gedacht, als ich das dann so mir überlegt hätte, okay, wenn ich das jetzt schreiben würde, dann hatte ich so gedacht, so wow, 111 Orte ist ja, also selbst in so einer Stadt wie Berlin, die ja nun sehr queer ist, so ein bisschen overwhelming. Ich dachte, okay, huch, wie 111 Orte, fallen die dir ja überhaupt ein? Da habe ich dann gedacht, so ihr habt ja echt so total so ein ganz wide range von Orten. So war das dann auch so eure Überlegung, das so zu machen? Also das so ein ganz breites Spektrum denn von Orten vorzustellen?
Also wir haben ja zuerst das Hamburg-Buch geschrieben und sind da eher so ein bisschen chaotisch rangegangen. Also wir haben zuerst alles aufgeschrieben, was uns einfällt, also was irgendwie queer ist. Da vor allem eher so Bars und Cafés, also ich weiß nicht, Kaffeeknoser oder Kaffeeurlaub, also so die Sachen, die einem einfach so
die, zuerst... Die lange Reihe, die berühmte, ne?
Genau, die berühmte lange Reihe. In Berlin war es wirklich nicht so ein Problem, 111 Orte zu finden, da mussten wir dann sogar auch Orte streichen. In Hamburg war es nicht ganz so einfach. Ich meine, Hamburg ist nicht so groß wie Berlin. Ich glaube, in Hamburg wohnen rund
1,8. Knapp 2 Millionen, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja. Und in Berlin haben wir ja knapp 3,8 Millionen. Ist einfach klar, dass allein schon die Größe da maßgeblich ist. Und dann haben wir, wie gesagt, diese ganzen Orte aufgeschrieben und dann haben wir uns ans Recherchieren gemacht und haben dann auch besprochen, dass wir es wichtig finden, dass die queere Geschichte auch Platz findet. Und da sind wir auf ein ganz, ganz tolles Buch gestoßen von Gottfried Lorenz, der die queere Geschichte Hamburgs aufarbeitet. Und da haben wir eben festgestellt, dass es ganz viele Orte gibt, die mit einer queeren Geschichte verbunden sind, die man jetzt vielleicht nicht so direkt im Blick hat, aber die eben queere Geschichte erzählen. Und so sind wir dann da rangegangen. Und das haben wir dann auch eben im Berlin-Buch umgesetzt. Da war es ein bisschen leichter. Also da gibt es wirklich viele, viele Bars, viele Cafés, viele Clubs und so weiter. Aber uns war es eben auch wichtig, beim Berlin-Buch die queere Geschichte Berlins zu erzählen.
Ja, ich glaube, es gibt ja auch über, würde ich jetzt mal so behaupten, mehr Bücher über die queere Geschichte Berlins auch, würde ich sagen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Büchern eigentlich drüber, ne? So, aber nur um es richtig zu verstehen, weil du gesagt hast, also erstmal habt ihr das Hamburg-Buch geschrieben. Also dann war es euch auch wichtig, jetzt so auf Orte hinzuweisen, die man jetzt normalerweise gar nicht mehr so im Blick hat oder wo man vielleicht sogar dran vorbeigeht oder so, ne? Weil ich frage nur, weil manche Orte der Geschichte sind ja so, naja, fast verschwunden so, ne? Oder beziehungsweise da ist dann heute gar nicht mehr so viel. Ich meine, kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen? Also in Bezug auf so einen Ort, der so viel Geschichte hat oder so?
Also die Geschichte finde ich einfach sehr spannend, weil und zwar ist auch eben wichtig zu zeigen, wie vielfältig queere Geschichte ist. Und der Hamburger Sportverein, der ist verbunden mit einer queeren Geschichte. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, den man besuchen kann. Also man kann sich natürlich die Rasenfläche anschauen. Aber der ehemalige Vorsitzende war ein schwuler Mann, natürlich nicht öffentlich geoutet. Aber er war eben auch Mitglied in der NSDAP und wirklich auch ein Unterstützer der Partei.
Wow, sehr interessant, ja. Interessante Kombination.
Genau, und das zeigt eben, wie brüchig und widersprüchlich auch so eine queere Biografie sein kann. Und dieser Vorsitzende wurde dann eben unter dem Paragraphen 175, der ja homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt hat, mehrmals ins Gefängnis gesteckt. Ihm drohte dann das KZ. Aber er hat sich dann in Anführungsstrichen freiwillig kastrieren lassen, damit er dem KZ entgehen kann, musste für diese Behandlung sogar selbst zahlen, ist dann aber auch im Gefängnis geblieben. Also wurde nicht freigelassen, aber konnte so dem KZ entgehen. Und das sind einfach so Geschichten, die hat man nicht auf den Blick. Und an die denkt man jetzt nicht, wenn man an den HSV denkt.
Und wie hieß der nochmal?
Emil Martins.
Emil Martins, okay. Genau. Ah ja. Und wo wir schon bei dem Thema jetzt sind, und was ist aus dem dann geworden nach dem Krieg?
Der wurde dann 1944 freigelassen und war dann nicht mehr beim HSV. Weil jetzt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er dann nicht mehr beim HSV geblieben ist. Aber ich weiß, dass er 1969 dann an einem Schlaganfall gestorben ist. Genau, aber er wurde 1944 entlassen. Und,
ja. Aber weil wir jetzt darüber gesprochen haben, also dass so Orte ja auch so zu verschwinden drohen oder dass man es gar nicht so weiß, wie geht der HSV dann eigentlich da um? Also gibt es dann da eine Gedenktafel oder irgendwie sowas? Oder gibt es da...
Nee, da gibt es keine Gedenktafel. Also nicht dass ich wüsste, aber es würde mich jetzt auch sehr wundern, dass es für eine Person, die Mitglied bei der NSDAP war, jetzt unbedingt eine Gedenktafel geben würde.
Stimmt, aber sagen wir mal, oder na gut, die Frage war falsch gestellt, sagen wir mal so, also dann irgendwie, wie geht denn der HSV dann damit um? Also ich meine, ist das jetzt irgendwie so eine Hidden History so oder
Wie der HSV heute damit umgeht, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Also das haben wir dann auch nicht weiter recherchiert.
Und sag mal, wie habt ihr denn die Orte ausgesucht? Also du hast ja gesagt, also in Berlin war ja viel mehr Auswahl, logischerweise. Aber ich könnte mir vorstellen, ja auch in Hamburg, also man muss sich ja schon auch überlegen, wie ziehe ich das jetzt irgendwie auf? Also so, wie habt ihr denn die Orte ausgesucht, die euch wichtig waren? Oder hattet ihr da so ein Kriterium-Raster an der Hand? Oder wie war das?
Also wir sind intuitiv vorgegangen. Also wir haben uns schon gefragt, was macht einen Ort eigentlich queer? Wir haben Orte drin, die von queeren Menschen geleitet werden. Also zum Beispiel in Berlin wäre das Lonely Hearts Café. Es wird von einem lesbischen Paar betrieben. Ist jetzt nicht per se queer, aber also die heißen vor allem auch Queers Willkommen und wird eben von, wie gesagt, von einem lesbischen Paar geleitet. Dann natürlich Orte, die für queere Menschen gemacht sind. Also queere Clubs, queere Bars, queere Cafés. Wie gesagt, Orte, die eine queere Geschichte erzählen, das waren so ein bisschen unsere Kriterien. Wir haben zum Beispiel auch die Vielfaltsitze der BVG drin. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also dieses
mit dem bunten Muster, ne? So, ich glaube, die haben sie nicht ausgetauscht jetzt irgendwie von einem Jahr oder so? War nicht diese Nee, ich glaube, ich meine jetzt irgendwie andere, glaube ich nicht. Ich verwechsel das jetzt, glaube ich, so. Nee, aber Entschuldigung, erzähl mal weiter. Ja, genau, die.
Genau, die sollen ja so ein bisschen die Vielfalt Berlins abbilden und sollen auch abbilden, eben das queere Berlin abbilden. Man sieht eben ganz viele verschiedene Silhouetten von Menschen und da gibt es eben auch eine große Werbekampagne dazu, in der auch eben queere Menschen zu sehen sind. Gleichzeitig haben wir da ein bisschen recherchiert und gesehen, also es gab einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, und da wurde eben darüber geschrieben, dass viele MitarbeiterInnen sich darüber beschwert haben, dass bei der BVG ein homophobes Klima herrscht. Also dass diese Vielfalt, die nach außen hin präsentiert wird, nicht wirklich nach innen hin gelebt wird. Und da haben wir uns gefragt, okay, können wir diese Vielfaltsliste dann eigentlich mit reinbringen? Aber es ist einfach nicht immer alles schwarz und weiß. Und wir haben es dann mit reingebracht, weil an sich finden wir die Aktion cool, haben aber auch darauf hingewiesen, dass mehrere MitarbeiterInnen eben gesagt haben, hey, So wie das nach außen präsentiert wird, ist das bei uns im Betrieb nicht. Hier herrscht teilweise ein homophobes Klima. Genau, und deswegen.
Das ging ja auch durch die Presse damals irgendwie. Das hat ja im Grunde auch so ein bisschen dieses Image der BVG zerstört. Nein, nicht zerstört, jetzt vielleicht nicht, aber sagen wir mal beeinträchtigt oder so. Ich habe mich dann auch gefragt, ihr habt ja in dem Berlin-Buch unter anderem dann zum Beispiel auch das Folsom-Festival dann drin. Da hatte ich dann so gedacht, also jetzt soll jetzt keine Kritik sein oder so, aber das ist ja in dem Sinne jetzt kein Ort. Also kein. Mhm. Also, not really. Mhm. Also, das ist ja dann schon sehr weit. Aber gut, ich meine, es ist natürlich ein Ort zu einer bestimmten Zeit einmal im Jahr und so, ne? Aber warum war euch das jetzt wichtig? Oder wie war euer Gedankengang, sagen wir mal so, dabei?
Also ja, wir haben Orte ein bisschen weiter gedacht. Das stimmt schon. Also wie du gesagt hast, 111 Orte, es ist einfach sehr viel. Wir hätten auch einen anderen Ort nehmen können, der wirklich, wirklich ein Ort ist. Zum Beispiel hatten wir, glaube ich, Triebwerk in der Urbanstraße in Kreuzberg drin. Aber wir haben uns gedacht, Folsom ist so bekannt, ist so ein, kommen Menschen aus aller Welt hierher nach
Berlin. Schön ist auch die Unterzeile Leder unser. Das fand ich eigentlich auch, man hätte vielleicht auch Gummi unser, aber egal, das führt jetzt zu weit, aber das fand ich echt ganz hübsch.
So. Ja, da Credits an meinem Partner, der hat sich da echt sehr viel Mühe gegeben, was gerade diese Untertitel
angeht. Ja, das ist ja auch sehr lustig, irgendwie so. Genau, aber wie ihr Orte definiert, habt ihr dann sehr...
Ist ein bisschen weiter gedacht. Also wir waren, ich nenne es einfach mal kreativ.
Ja, genau. Unter anderem sehe ich hier gerade der Teufelssee, FKK und Cruising Paradies. Aber gut, es ist ja auch ein Ort, auf jeden Fall.
Ja, das ist ja Ort, so, oder?
So, absolut, absolut. Ich wollte noch fragen, und zwar, du hast ja gesagt, ihr habt ja, wenn wir jetzt mal kurz nach Hamburg gehen, da habe ich jetzt, muss ich meiner Schande gestehen, gemerkt, wie, oh weia, ich kenne jetzt Hamburg doch gar nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht habe. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du also hier in Hamburg, glaube ich, ein bisschen besser auskennst, weil du früher da mehr unterwegs warst, ne? Weil du da früher ausgegangen bist oder so. Oder hast du, glaube ich, in Hamburg auch mal gelebt, ne?
Wie, genau. Nee, ich habe in Hannover gelebt, aber als schwuler Mann in Hannover hat man
nichts... Ist es meine Schwester wohnt da, eine übersichtliche...
Ist übersichtlich. Also ich finde...
Es ist nett, aber es ist...
Ja, ich finde, die Stadt wird unterschätzt, aber jetzt so das queere Angebot... Könnte besser sein, ist ausbaufähig. Und dann bin ich einfach oft nach Hamburg gefahren, okay. Wenn ich halt einfach Lust auf queeres Leben hatte, wenn ich Lust auf queeres Nachtleben hatte und habe dadurch auch die Stadt so für mich entdeckt. Also ich bin ein Riesenfan von Hamburg. Wenn es eine andere Stadt gäbe in Deutschland, in der ich gern leben würde, dann wäre das neben Berlin Hamburg. Habe mich für Berlin entschieden. Aber großer, großer Fan von Hamburg. Ja.
Und weil du gesagt hast, irgendwie, also in Hamburg jetzt gibt es ja nicht, also naja, nicht ganz so viele queere Orte wie in Berlin. Ich meine, gut, Berlin ist ja immer so der hohe Standard. Und hattet ihr dann in Hamburg da auch teilweise Probleme, Orte zu finden? Oder? Nee, kann man so nicht sagen, oder?
Da mussten wir, um ehrlich zu sein, zwangsweise mehr auf diese historischen Orte zurückgreifen, die man jetzt nicht unbedingt im Blick hat. Also gerade die finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Aber genau, da gibt es einfach nicht so viele offensichtliche queere Orte.
Kannst du da noch ein anderes Beispiel nennen? Also wir haben ja über den HSV gesprochen, aber was dich da noch fasziniert hat, also was jetzt ein bisschen verschüttete, also ich nenne es jetzt mal so, verschüttete Geschichte ist?
Ja, also zum Beispiel die öffentlichen Toiletten, also diese wurden als Cruising-Orte genutzt in Hamburg. Und ich glaube, was vielleicht auch viele nicht wissen, der Paragraph 175 wurde in fast keiner anderen Stadt in Deutschland so streng durchgesetzt wie in Hamburg.
Ach echt, ja?
Genau, und da gab es eben diese Praxis, dass in diesen öffentlichen Toiletten, wo Männer cruisen waren, Spiegel angebracht waren, die von der anderen Seite aber durchsichtig waren. Also von der anderen Seite war es eigentlich ein Fenster. Also man kennt das ja so. Also so aus diesen Filmen.
So wie im Kaufhaus oder so. Oder
ja, genau. Oder wie in einem Film, wenn jemand verhört wird und hinten dran sitzen die Detektive. Da saßen aber Polizisten hinten dran und haben sich das eben angeschaut. Teilweise hat sogar die Zivilbevölkerung mitgemacht, Männer dorthin gelockt zu diesen öffentlichen Toiletten. Und genau, sobald man dann gesehen hat, dass sich da zwei Männer annähern, dann kam eben die Polizei und hat die Leute teilweise festgenommen. Und die mussten dann auch teilweise ins Gefängnis.
Ist ja interessant, würde man bei Hamburg gar nicht so denken, ne, dass das so streng gehandhabt war. Aber du weißt jetzt aber auch nicht, warum das jetzt so war, ne? Oder
warum das jetzt so war, weiß ich nicht. Aber also war auch schon während der NS-Herrschaft so, dass dort der 175er wirklich rigoros durchgesetzt wurde. Was aber auch überraschend ist, weil in den 50ern war Hamburg eine schwule Hochburg. Also es gab in keiner anderen Stadt so viele Schwulenlokale wie in Hamburg in den 50er Jahren.
Ah, echt, ja? Okay.
Genau, also mehr als in Köln, mehr als in Berlin, ist ja heute ein bisschen anders. Aber ja, wie gesagt, in keiner anderen Stadt in Deutschland ist man so streng mit dem 175er umgegangen.
Okay, interessant. Na gut, ich meine, in Hamburg gab es ja auch immer schon die Reeperbahn so. Ich meine, also vielleicht ein bisschen Klischee-Denken jetzt, aber das vielleicht hatte das jetzt auch ein bisschen damit zu tun, dass es ja sowieso ohnehin so eine ganze Meile da gab oder so. Ne? Mhm. Also die dann, also eine Amüsiermeile. Also weil die, also das gab es ja in Berlin, glaube ich, jetzt eigentlich nicht so, also nicht so wie in Hamburg.
Ne? Also nicht so konzentriert.
Ja, also da hatte das ja auch damit dann zu tun. Ich muss wirklich sagen, die beiden Bücher haben mir unheimlich gut gefallen. Ich habe also auch gedacht, so habt ihr dann mal so überlegt, an wen richtet sich das denn eigentlich? Also ist es jetzt eigentlich so eine, ich meine, gut, man könnte jetzt irgendwie sagen, es ist ja quasi auch so ein bisschen Touristenführer, so, aber ja nicht nur. Also wie habt ihr, also an wen richtet sich das jetzt so? Also,
ja, also wir sehen es nicht als rein Reiseführer. Also zum einen richtet sich natürlich auch an Touristinnen, die hierher kommen und Berlin oder auch Hamburg durch eine queere Linse entdecken wollen, aber richtet sich auch an Leute, die in Hamburg und Berlin wohnen und ihre Stadt vielleicht aus einem anderen Blickwinkel entdecken wollen. Mir haben auch tatsächlich Leute geschrieben und gesagt so, hey, ich habe Orte für mich entdeckt, wusste ich gar nicht, dass die mit einer queeren Geschichte verbunden sind oder auch neue Bars und Cafés und so entdeckt. Und also wie gesagt, richtet sich sowohl an Leute, die hier leben, als auch an Touristinnen.
Ich habe auch beim Lesen so gedacht, das finde ich eigentlich auch ein ganz interessantes Thema, das wollte ich mir fragen, und zwar, es gibt ja auch sowas wie, also das ist ja so ein weltweites Phänomen, dass so queere Orte verschwinden, weil, weil irgendwie die Gentrifizierung, die Mieten sind zu hoch, dann gibt es ja auch so ein bisschen das Phänomen, also dass die Leute auch weniger ausgehen. Ich meine, gut, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es auch teurer geworden ist so, und dann gibt es halt irgendwie die Apps, über die man sich kennenlernen kann. Also man ist nicht mehr so darauf angewiesen, jetzt unbedingt in die Bar oder in den Club zu gehen oder so. Als ihr recherchiert habt, war das eigentlich auch manchmal so ein Thema für euch, so dieser Aspekt?
Wir haben, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber in dem Hamburg-Buch haben wir einer Bar eine Seite gewidmet, die existierte noch, als wir recherchiert haben und als wir dann auch extra nach Hamburg waren, um uns auch nochmal alles anzuschauen. Aber ich glaube, ein paar Monate später musste die dann eben schließen, eben auch, weil es Probleme mit dem Mietvertrag gab. Also so, wie es einfach so oft passiert. Und da wollten, den Ort haben wir extra inkludiert. Also eigentlich hat der Verlag gesagt, nur Orte, die es so noch gibt. Es war eben klar, wenn das Buch veröffentlicht wird, wird es diesen Ort nicht mehr geben. Aber uns war es eben wichtig zu zeigen, dass auch queere Orte unter der Gentrifizierung leiden. Und dass das ein Problem ist, das besteht, das schlimmer wird, und deswegen haben wir diesen Ort inkludiert.
Das ist ja auch ein bisschen ich habe mal so einen Artikel gelesen, so ein weltweites Phänomen auch. Also da ging es dann um, ich glaube, um queere Bars in Amerika, in den USA so, und dann hatten die unglaublich viele Beispiele von Bars, die einfach zugemacht haben. Mhm. Ich habe dann in dem Moment irgendwie gedacht, so, hey, das ist eigentlich so ein bisschen besorgniserregend auch, ne? Weil ich dann so gedacht habe, so, also gut, man kann ja auch in so eine queer-friendly Bar gehen oder so. Ich habe dann so gedacht, so, aber irgendwie sind die Orte schon immer noch wichtig. Ich hab euer Buch eigentlich auch so verstanden, dass so eine Orte dann schon auch wichtig sind, weil es dann schon nochmal eine ganz andere Bedeutung für die Szene hat, so, oder? Wie siehst du das?
Ja, voll. Also ich kann dir da voll zustimmen. Ich war dieses Jahr mit meinem Partner in New York und ich war überrascht, wie viel wirklich dezidiert queere Orte es gibt. Also da habe ich mir gedacht, da gibt's in Berlin so viel mehr. Man denkt ja mal, in New York, everything is bigger and better. Aber war nicht so
viele eigentlich.
Nee, ja, echt nicht so viel, wie ich gedacht hatte. Ich meine,
also ich glaube, Entschuldigung, unterbreche ich, aber ich glaube, ein paar haben aber auch zugemacht, glaube ich, in der Corona-Zeit auch, ne? Weil die einfach, naja, die sind aber pleite gegangen und so, ne? Ich glaube, die sind ja auch straight Bars ja auch damit. Aber das, glaube ich, das hat auch nochmal so diesen Trend so ein bisschen beschleunigt.
Voll. In Berlin war das ja auch so, also wo heute die Stückbar ist, war früher auch eine queere Bar, die während Corona zumachen musste, weil einfach so viele Bars während Corona zumachen mussten. Die haben es auch nicht überlebt.
Ja, aber es ist eigentlich auch krass, dass selbst in so einer Stadt wie New York, wo das eigentlich gar nicht so viele sind, ne? Wie, ich meine, aber gut, ich meine, wenn man da hingeht, ich meine, glaube ich, ein Bier kostet, glaube ich, $10 oder so, ne? Ja. So. oder noch mehr? Wieso ist
es ist richtig krass. Also irgendwann, New York macht nur Spaß, wenn man es
ein volles Portemonnaie hat.
Oder einfach Denial, nicht daran denkt, dass man danach ein Riesenloch im Geldbeutel haben wird. Sonst ist es halt echt nicht möglich.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, naja gut, nicht so schlimm, aber ich glaube, es ist bei uns aber auch so ein bisschen so ein Problem. Also ich habe immer den Eindruck, aber vielleicht stimmt das jetzt gar nicht, vielleicht schreiben jetzt ganz viele Leute, aber so, dass irgendwie nach Corona, also klar sind die Bars wieder voll, ich habe aber immer den Eindruck, na, aber vor Corona war das irgendwie voller irgendwie. Weißt du, was ich meine? So, ich habe das Gefühl so, es ist schon okay, jetzt ist wieder back to normal, aber nicht so ganz so. Mhm. Weißt du, so, weil...
Ja. Ich merke das vor allem in den Clubs. Also ich weiß nicht, ich fühle mich im, also ich bin ja Millennial und jetzt sind ja die Gen Zs nachgerückt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach am Alter liegt, aber ich habe einfach das Gefühl, diese Stimmung, die man davor hatte in den Clubs, dass wirklich alle ausgerastet und ausgeflippt sind, das ist so einfach nicht mehr. Natürlich gibt es noch gute Partys und auch viele gute queere Partys, aber auch oft, wenn ich mit Leuten spreche, sagen die mir auch, es ist nicht mehr so, wie es vor Corona war. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht sagen, aber irgendwas hat sich verändert.
Und aber ich bin ja total froh, dass du das sagst, weil ich bin ja jetzt noch eine Generation über dir, irgendwie so, aber wo ich dann irgendwie denke, okay, irgendwie vielleicht so Opa erzählt vom Krieg und das stimmt jetzt überhaupt gar nicht, aber ist genau auch mein Eindruck, wo ich dann denke so, irgendwie ist es ja alles okay, ich will jetzt nicht rummeckern oder so, aber das ist nicht mehr so wie vor Corona und aber wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen so eine Mischung aus mehreren Sachen auch, also das Geld, ich meine, also du kannst auch nicht endlos Denial machen. Da muss man ja nochmal aufs Konto mal gucken. Ja. Und dann, ich weiß nicht, dann vielleicht, naja gut, Corona ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr, naja gut, jetzt gehen die Zahlen wieder hoch, aber ist wahrscheinlich nicht mehr so ein Thema. Aber vielleicht doch, ich meine, weiß nicht, irgendwie.
Ja. Ich glaube, Geld ist ein Riesenthema. Also das ist ja schade, dass queere Orte, die ja eigentlich inklusiv sein wollen, also dass das dann daran scheitert, dass sich manche Leute das nicht mehr leisten können. Ich weiß nicht, wie viel zahlt man heutzutage im Berghain? Irgendwie 25 oder 30 Euro? Das ist sau viel Geld.
Das ist viel, naja, das ist, ja, wobei natürlich im Vergleich zu London oder so ist es noch nicht so teuer. Aber ich glaube, irgendwie selbst das, ich habe schon viel vergessen, irgendwie, aber ich glaube, das Schwutz kostet ja auch mittlerweile, glaube ich, 18 Euro. Also da hast du noch nicht einen Drink gehabt, ne? Ja, also, ich glaube, 18 Euro, das ist ja auch viel teurer als früher, ne? So.
Ja, gerade so als Studi
eben, ist ja.
Schwierig.
So. Ja, ja. Naja, man macht sich so ein bisschen Sorgen darüber, also wie das so weitergeht. Ne? Also wenn das jetzt so bleibt, weißt du, weil die leiden ja auch alle darunter so, ne? Also ich glaube, das Schwutz kommt klar, aber ich glaube, die sind auch immer so ein bisschen so break-even gerade. So, ich glaube, die machen jetzt nicht so viel. Wir sind eigentlich schon fast am Ende. Also, wie gesagt, ich kann die beiden Bücher nur schwerstens empfehlen. So. Also gerade wenn man jetzt nicht, also wenn man in Hamburg nicht so gut auskennt, wunderbar. Schreibt ihr denn noch weitere Bücher? Nee, oder das war es jetzt erstmal so. 111 Orte in Hildesheim.
Das könnte ein bisschen schwierig werden. Es gibt die Idee, also wir beide haben mal in Wien gewohnt, wir haben in Wien studiert.
Oh ja, das ist ein gutes Thema, stimmt.
Genau,
ja,
die Österreicher verdienen auch 111 queere Orte.
Also absolut, das ist, ja, gib Beaching. Ja. Ja, das ist ja eine gute Idee, stimmt. Ja. Genau. Wobei da interessanterweise finde ich auch die weil du gesagt hast, irgendwie, also dass ja so manche Sachen auch anders sind. So, ich meine, in Wien ist auch manches ein bisschen altmodisch von der queeren Szene, finde ich so. Also ging das auch so? Also es ist so ein bisschen old-fashioned. Also da hat Wien, finde ich, einen Nachteil. Also so schön die Stadt ist, aber das ist so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig so, oder? Wie fandst du das?
Ja, also es gibt auch diese queeren Techno-Partys, die so diesen Berliner Partys ein bisschen nachempfunden sind, aber natürlich nicht in dem Ausmaß. Und Wien kann extrem viel. Wien ist eine wunderschöne Stadt. Da funktioniert alles, da funktioniert die öffentliche Verwaltung, aber darunter scheint irgendwie die ganze Partyszene zu leiden. Irgendwie hängt das miteinander zusammen, glaube ich.
Ja, und die Bars sind aber auch relativ spießig. So. Also ich sag das jetzt mal ganz hart. Also ich meine, ich habe auch Hetero-Freunde da und so, also eben aber irgendwie die queere Szene, deswegen fahre ich nicht nach Wien, muss ich ehrlich sagen. So. Also,
nee, wenn man queeres Leben sucht, nicht unbedingt, aber deswegen noch ein Grund, das Buch zu schreiben. Dann kann man das highlighten eben.
Stimmt.
Was an Wien doch alles cool
ist. Ja, und vor allem gerade, ich glaube, da gibt es auch ganz viele, weil wir über Geschichte gesprochen haben, ganz viele geschichtliche Orte, so denke ich mal.
Das auf jeden Fall.
Naja, das müsst ihr dann mal beim Verlag mal pitchen dann, ne? So.
Müssen wir machen.
Okay, Christopher, danke für euren Besuch. Jetzt zeige ich nochmal ganz ausführlich die beiden Bücher. Also 111 queere Orte in Hamburg, / Berlin, die man gesehen haben muss. Vielleicht müssen wir auch noch erwähnen mit Fotografien von Charlie Spiegelfeld.
Genau, die habe ich total vergessen.
Das ist ja dann auch ganz wichtig, weil die sind auch ganz schöne Fotografien da drin. Also zu jedem Ort, das sollte man auch noch mal erwähnen. Genau.
Genau, die haben wir in Wien kennengelernt. Also die kennen wir aus Wien, aus unserer Studizeit. Und wir wussten eben, dass sie ganz, ganz tolle Fotos macht. Und ich finde, die Bücher leben auch wirklich auch von den Fotos. Also ich finde einfach, die macht einen ganz, ganz tollen Job. Genau,
also quasi, wenn ihr noch was sucht für den Gabentisch, bald ist ja auch Weihnachten, so, dann solltet ihr euch eins der Bücher oder alle beide besorgen. Also erschienen ist es im Emons Verlag, jeweils 18 Euro. Und jetzt kommt noch die Frage aller Fragen. Ich habe dann gedacht, okay, das muss ich ihn jetzt irgendwie noch fragen, welche Stadt ist denn jetzt toller?
Oh, das ist so eine gemeine Frage.
Deswegen habe ich sie auch für den Schluss aufgespart. So.
Also was das queere Leben betrifft, schlägt einfach nichts Berlin. Also wie gesagt, ich war in New York und ich hatte das Gefühl, das queere Leben in Berlin ist viel pulsierender, es gibt ein viel größeres Angebot.
Bunter einfach auch.
Ja, so,
obwohl ich habe Freunde in London und da war ich ganz überrascht, da war ich im September gerade mal und die hatten dann vorgeschlagen, obwohl das sonst nicht so meine Musik ist, aber die hatten dann vorgeschlagen, wir gehen zu einer queeren Hardrock-Party.
Okay.
Und das war total interessant. Also ich meine, das ist auch wörtlich zu nehmen, das war dann auch Hardrock und es war irgendwie aber total toll irgendwie, weil ich da dachte, okay, also ich meine, zum Tanzen fordert mich das jetzt nicht auf, aber ich habe dann gedacht, aber die Leute sind total ausgeflippt irgendwie auch dabei, so, ne? Und ich habe dann gedacht, so, okay, also vielleicht, aber gut, ich habe dann auch gedacht, vielleicht gibt es das auch in Berlin und ich weiß das bloß gar nicht, ne?
Im Schwutz gibt es doch die Schlager-Nackt-Party.
Ja, gut, weil das ist ja sozusagen musikalisch das andere Ende der.
Ja, ja, aber.
Da habe ich auch schon von ganz vielen Leuten gehört, dass die da total von schwärmen, so, ne? So, aber ihr habt dann gedacht,
Schlager-Nackt sein?
Naja, ich stehe auch in einer, gut, mein Problem ist, ich stehe auch nicht auf Schlager sowieso, ne? So, aber es gibt ja viele Leute, die echt sehr von schwärmen, so. Vielleicht müssen wir es aber mal ausprobieren, keine Ahnung, so, aber ja. Naja. Super, Christopher, danke dir, dass du hier warst. Ja, danke schön, ja.
Danke
für und euch danke ich fürs Zuhören und tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Mayer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.